KI eröffnet uns Zugang zu Wissen, jederzeit, kontextbezogen, personalisiert, und wir können mit diesem Wissen interagieren.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Ich freue mich schon total, weil wir diese Woche, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, zusammen in Berlin auf dem Big Bang KI-Festival sind. Da gibt es ja auch sehr viel eHealth zu bestaunen. Ich denke, wir werden unseren heutigen Gast da vielleicht auch treffen, Darius Niromant. Der ist nämlich Geschäftsführer von Flying Health und Managing Director bei der Digitalberatung Forte Digital. Was hat er uns erzählt in dem Podcast, Oliver? Was hast du mitgenommen?
Darius hat uns einen tollen Einblick gegeben in Avatare und was sie für das Gesundheitssystem leisten können. Fand ich wirklich spannend und vor allen Dingen hat er mir Aspekte erläutert, die ich selber so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Unter anderem fand ich sehr, sehr spannend zu erfahren, dass die Akzeptanz von Avataren bei älteren Menschen deutlich höher ist, als wir vielleicht gemeinhin glauben oder auch älteren Menschen gemeinhin als Technologieaversion oder sowas unterstellt wird. Dem ist nicht so.
Ja, er bringt ja auch relativ viel Erfahrung aus der Gruppe, aus dem skandinavischen Raum mit. Und da wissen wir ja auch, dass da die Adaption von digitalen Gesundheitslösungen auch noch ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Da mache ich jetzt nur einen kleinen Cliffhanger, das will ich nicht verraten. Also hört auf jeden Fall in den Podcast rein. Er hat nämlich 3 Low-Hanging Fruits für den Digital Health-Bereich genannt, die man sehr schnell erreichen kann und wo man ganz große Verbesserungen auch für den Menschen, den Patienten und die Leistungserbringer erzielen kann.
Den Blick nach Skandinavien, den er macht, den finde ich wirklich gut und richtig. Also Learn from the Scandinavians. Und ich finde, er macht noch eine gute Bemerkung, die ich auch absolut teile. Wir in Deutschland schaffen ganz häufig Grundlagenforschung und Grundlagenwissen, sind aber andere Märkte und andere Länder, die in der Lage sind, daraus marktfähige Produkte zu machen, weil sie mehr Mut haben und sich mehr zutrauen und besser dazu kommunizieren und damit insgesamt auch eine höhere Akzeptanz in ihren Gesellschaften, in ihren Healthcare-Systemen irgendwie finden. Und auch das heißt, Blick nach Skandinavien heißt auch für Deutschland durchaus, sich auch Gutes abzuschauen.
Dann gehen wir mal rein und hören ganz genau hin, was Darius Niromant uns zu berichten hat. Herzlich willkommen, Darius.
Hallo Andrea, ich freue mich dabei zu sein, hier aus Berlin.
Super schön in Berlin. Ich freue mich schon übrigens auf das Big Bang KI Festival am 10. und 11. September in Berlin. Da gibt's ja auch total viel eHealth, unser Leidenschaftsthema, Darius. Aber bevor ich jetzt anfange, mit dir über dein Business zu sprechen, habe ich eine ganz coole Fakt- oder Fantasiefrage für dich. Also als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, nee, jetzt, das ist echt nicht wahr, das gibt es nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ob es wahr ist oder nicht, das kannst du jetzt entscheiden. Und zwar soll ein chinesisches Unternehmen einen Roboter entwickelt haben, der als Leihmutter funktioniert. Er soll Kinder austragen und gebären können.
Okay, das ist fake, glaube ich.
Also Watson schreibt, ich werde die Quelle auch verlinken, dass das tatsächlich der Fall ist. Also die Firma Kaiwa Technologies in Jiangsu, wo ich übrigens gerade in China auf einer Delegationsreise persönlich war, also hätte ich gewusst, dass die dort sind, hätte ich mir das sicherlich auch angeguckt. Die sagen, dass 2026 dieser Roboter marktreif sein soll und umgerechnet 11.000 Franken kosten soll, deutlich weniger als eine menschliche Leihmutter. Also despektierlich von A bis Z, würde ich mal sagen. 11.000 Franken sind ja ungefähr genauso viel in Euro, glaube ich. Insofern ist das wirklich eine krasse Entwicklung. Der Ursprung dieser Robotergeschichte liegt darin, dass Roboter Eizellen befruchten und diese bis zu 10 Monaten austragen können. Also ist dann wahrscheinlich eher so ein Brutkasten, ne? Ein Petrischalending. Okay. Und schließlich soll der Roboter das Kind auch gebären. Das soll mit einer künstlichen Gebärmutter und künstlichem Fruchtwasser funktionieren. Also to be continued. Ich finde es total spannend. Das hat natürlich mit Fertilitätsmedizin auch sehr viel zu tun. Aber offensichtlich sind im Digital Health der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Deswegen bist du heute auch hier, Darius, weil du und ich, wir teilen eine Leidenschaft, das Thema Digital Health. Ich glaube, wir sind auch beide Biohacker, Longevity-Jünger und Selbstoptimierer. Also da kommt ganz am Ende, tauschen wir uns nochmal richtig aus über unsere neuesten Hacks. Kannst du dir schon mal was überlegen?
So lange
müssen die Zuhörer sich gedulden. Aber mich interessiert erstmal, dass du nochmal erzählst, wer du eigentlich bist. Du hast ja eine Doppelrolle, man findet total viel über dich. Du bist Coach, du bist Geschäftsführer von Flying Health, du bist Managing Director von Forte Digital. Und ich habe mich so gefragt, wenn du jetzt auf einer Party mit mir zusammentreffen würdest, was würdest du sagen, was du arbeitest?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Genau, ich bin Darius Nieromant, geboren in Berlin. Ich würde mich auf einer Party wahrscheinlich als Digitalunternehmer vorstellen, da ich die letzten 15 Jahre vieles gemacht habe. Hauptsächlich habe ich mich um unser Familienunternehmen gekümmert, die Ankto Webfox. Seit 2012 Webseiten und digitale Modelle gebaut, vor allen Dingen viel für Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und auch in anderen Branchen. Und als ich dann vor 2,5 Jahren die Chance ergriffen habe, mit der Ankto Webfox Teil von Forte Digital zu werden, von der Forte-Gruppe. Ursprünglich in Norwegen, in Oslo gestartet. 2017 ist Forte Digital vor 2,5 Jahren auf den deutschsprachigen Markt gekommen und genau, haben sich dann in meine Agentur eingekauft und jetzt bin ich seitdem dort Partner und Geschäftsführer für die Region DACH.
Da haben wir schon mal den einen Titel, Managing Director bei Forte Digital.
Richtig. Und da wir letztes Jahr dann über meine Kontakte, über das Unternehmernetzwerk, die Inhaber von Flying Health wieder getroffen haben, sind wir dann dazu gekommen, dass wir gemeinsam mit dem Wort- und Bildverlag als Gesellschafter und den Sana-Kliniken als Gesellschafter bei Flying Health eingestiegen sind, Anfang diesen Jahres. Und jetzt habe ich diese dankbare und schöne Doppelrolle auch als Geschäftsführer von Flying Health, das, ja, unsere Strategieberatung im Gesundheitswesen voranzubringen.
Ja, Wahnsinn. Also da findet ja eine ganz schöne Power-Konsolidierung statt. Stichwort Flying Health, Gesellschafterstruktur. Ich habe das auch gelesen, ne? Seit Anfang 2025 ein neues Setup mit den Sana-Kliniken, für die, die es nicht wissen, drittgrößte private Klinikgruppe.
Richtig.
Und dem Wortbildverlag, ja auch ein Dickschiff in Sachen Gesundheitskommunikation, würde ich mal sagen.
Ja.
Forte Digital gehört ja schon länger dazu. Was ist genau das strategische Ziel hinter diesem Zusammenschluss? Also insbesondere Wortbild hat mich da so irritiert, als ich mir das angeguckt habe.
Ja, also Flying Health, für die Zuhörer, die Flying Health bereits kennen, gibt es ja ungefähr seit 10 Jahren eins der größten Ökosysteme in Digital Health in Europa. Also bringt sämtliche Player aus dem Gesundheitswesen zusammen, die vielleicht so nicht immer unbedingt zusammenkommen, aber zusammenkommen sollten,
also
um erfolgreich
Payer
zu sein.
Also die Payer und die Player.
Genau, beispielsweise die Payer und die Player, die vielleicht nicht immer offensichtlich so zusammenarbeiten können, denen bietet letztendlich Flying Health ein Ökosystem über Netzwerktreffen, über direktes Matchmaking, dass die Personen zusammenkommen. Das ist der eine Teil von Flying Health. Der andere Teil von Flying Health ist eine Strategieberatung. Also wir helfen Firmen dabei im Gesundheitswesen, die beispielsweise ins Gesundheitswesen kommen wollen. Da gibt es auch Player aus der Industrie, denen dabei zu helfen oder aus dem Ausland. Oder wie Startups, wie funktioniert eigentlich das deutsche Gesundheitswesen? Und diese Kombination aus Ökosystem und Strategieberatung war immer das Herz von Flying Health. Jetzt ist es so, dass wir mit Forte Digital und der Wort- und Bildverlag, für alle, die es nicht wissen, ist der Verlag hinter der Apothekenumschau immer noch die größte Publikation in Deutschland bezüglich Gesundheitsinformation. Und der CEO Andreas Arnzen vom Wort- und Bildverlag hat schon vor 4 Jahren angefangen, rund um den Verlag ein Ökosystem zu bauen, wo er Player aus dem Gesundheitswesen zusammenbringt. Und jetzt hast du von mir zweimal Ökosystem gehört. Da ist eigentlich auch die Connection, also Wort und Bild und die Gruppe dahinter bringt extrem viel Expertise mit, wie man in die Patientenkommunikation geht, wie man Events im Gesundheitswesen organisiert. Diese Kraft und dieses Netzwerk bringen sie ein bei Flying Health in Person vom Falk Miklai, Geschäftsführer bei Flying Hells gemeinsam mit mir und Chief Growth Officer bei Wort und Bild, hat vorher den Hauptstadtkongress mitgeleitet und entwickelt.
Okay.
Das heißt, da steckt ganz viel Expertise drin, was Wissen und Netzwerk angeht, Events organisieren und wir mit Forte Digital bringen unsere Power ein, um nochmal mehr technologische Innovation in die Strategieberatung reinzubringen. Und die Sana-Kliniken, hattest du ja schon erwähnt.
Ja, und die Sana-Kliniken sind denn die pilotieren wahrscheinlich eure Technologien. Und ihr entwickelt tatsächlich Technologie bei Forte Digital, ist das richtig? Also ihr seid die Programmierer, die App-Entwickler oder seid ihr auch strategische Beratung? Das konnte ich nicht so richtig auseinanderbringen von außen betrachtet.
Ja, das ist eigentlich genau die Schnittmenge. Also wir sind bei Forte Digital Strategieberater. Wir sind eine, sag ich mal, klassische Digital Consultancy. Das heißt, wir starten meistens mit dem digitalen Geschäftsmodell, entwickeln dann das Produkt gemeinsam mit unserem Kunden und betreiben dieses Produkt auch meistens. Das können Plattformen sein, das können Apps sein, das können Webseiten sein. Das sind heutzutage natürlich immer mehr auch KI-Anwendungen, AI-Agents, wie alle jetzt wahrscheinlich schon das Wort kennen. Das heißt, das bringen wir ein. Wir haben 350 Mitarbeiter in Europa, verteilt über Norwegen, Österreich, Deutschland, Schweiz, Dänemark und Polen. Das ist letztendlich die Expertise von Forte Digital.
Wenn ich jetzt, also wir haben ja viele Unternehmerinnen und auch viele Start-up-Gründerinnen und ich würde ganz gerne nochmal besonders betonen, wie man sich an euch wenden kann oder wie man tatsächlich mit euch zusammenarbeiten kann. Hast du vielleicht mal so ein, zwei Use Cases oder wo du sagst, das bieten wir an, das sind unsere Services oder da haben wir zum Beispiel auch gerade Start-ups oder jüngeren Unternehmen ganz konkret geholfen?
Ja, sehr gerne. Letztendlich sind wir der Partner, wenn man digital erfolgreich sein will. Das klingt jetzt sehr banal und das sagen wahrscheinlich viele, aber wir haben eine bisschen andere Arbeitskultur, die ist skandinavisch geprägt. Wir nennen das bei uns den skandinavischen Pragmatismus, wo es wirklich darum geht, datenbasiert auf Basis von Nutzerbedürfnissen schnell digitale Geschäftsmodelle in den Markt zu bekommen. Ja, also ich sag immer, wir in Deutschland sind bei Digitalthemen, kommt so ein bisschen der Ingenieur aus uns raus. Wir versuchen immer alle Use Cases erstmal durchzudenken und basteln ganz lange an der Idee, bevor wir in die Umsetzung gehen. Da haben die Kollegen in Skandinavien das schon 5-mal weiterentwickelt, das Produkt. Also wenn man sich mal anguckt, welche großen Unternehmungen aus Skandinavien gekommen sind, digitale Unternehmungen der letzten 10, 15 Jahre, klar die bekannten Spotify und Klarna, aber auch andere Player, auch im Gesundheitswesen, das ist einfach enorm.
Ja, ist ja auch bekannt, ne, dass die Skandis so ein bisschen so ein Vorreiterland auch für Digital Health sind. Aber sag doch mal ganz konkret, was für ein Unternehmen, in welcher Größe, mit welchem Problem könnte sich denn an euch wenden? Und gibt es eigentlich auch bei euch Geld oder ist das nur Beratung? Also muss man was bezahlen?
Naja, wir sind Dienstleister. Also bei uns ist das natürlich sozusagen nach Beauftragung fließt Geld. Ich muss allerdings sagen, auch dort sind wir vielleicht etwas innovativer. Es geht mehr bei uns darum, dass wir auch eng in einer engen Partnerschaft mit unseren Kunden arbeiten. Wir nennen das Value-Based Pricing, haben wahrscheinlich auch schon einige gehört. Aber dass wir sagen, wir nehmen nicht nur unsere Zeit, also nehmen nicht nur Geld für unsere Zeit, sondern wirklich für den Outcome, den wir generieren. Und du hast gefragt nach den Unternehmen. Meine Antwort ist immer darauf, Mut, Wille und Kapital, um in digitale Lösungen zu investieren. Natürlich sind wir stark spezialisiert im Digital Health. Wir sind stark spezialisiert im Medien- und Publishing-Umfeld und auch im Food Retail, Grocery. Und da haben wir beispielsweise in Norwegen die größte Loyalitäts-App entwickelt, wo 3 Millionen Norweger monatlich diese App benutzen.
Aber wir sprechen jetzt ja über ein total noch geheimes Projekt, was ihr hier mit der LMU in München umsetzt oder jetzt gerade umsetzt. Und also meine Erwartungshaltung ist ja enorm, weil ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was es ist. Also ich habe natürlich mal ein bisschen ChatGPT und Google gefragt, was die LMU in Sachen Avatare macht, aber da kam nicht so richtig was bei raus. Deswegen bist du vor allen Dingen auch hier in diesem Podcast, weil ich habe gehört, ihr testet dort momentan den Einsatz von Avataren im Klinikalltag. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
Genau, sehr spannendes Projekt. Wir, auch hier arbeiten wir gemeinsam mit dem Wort- und Bildverlag dran, um bei der LMU eigentlich den Einsatz von Avataren in unterschiedlichen Bereichen, ja, nicht nur zu testen, sondern eigentlich auch einzusetzen.
Also LMU, ne? Ludwig-Maximilian-Universitätsklinik, größte Universitätsklinik Europas, glaube ich sogar.
Richtig. Hier haben wir zwei konkrete Fälle, über die ich heute in Teilen sprechen kann. Ich darf nicht zu viel verraten, aber ein bisschen was kann ich erzählen. Also, wir machen gemeinsam mit der LMU, du hattest es gerade schon angesprochen, die kümmern sich natürlich sehr viel auch um die Ausbildung vom medizinischen Personal, von Ärzten und Ärztinnen. Und dabei ist es wichtig, die regelmäßige Besuchen von Weiterbildungen. Das heißt, wir haben hier ein Projekt gemeinsam mit der LMU Academy, wie wir die Vermittlung von Informationen anhand von Avataren verbessern können. Also wir, glaube ich, stimmst mit mir überein, dass wir uns aktuell an der Schwelle von einer Industrie zu einer Wissensgesellschaft befinden. KI verändert extrem viel. Nicht nur, wir hatten schon alle durch oder dank Google oder anderen Suchmaschinen Zugang zu Wissen. Nur jetzt können wir ja tatsächlich mit dem Wissen interagieren.
Ja, und auch wirklich persönlich weiterkommen. Ja, also es wird ja aus einem smarten Prompt wird ein noch smarteres Ergebnis. Ja, also ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, ohne smarten Prompt gibt es auch kein gutes Ergebnis. Aber das ist natürlich der Charme in KI, ja, dass jeder seine Ideen auch umsetzen, challengen kann und das Wissen der ganzen Welt im Prinzip dafür nutzen kann.
Genau, und ich denke, hier liegt genau der Game Changer von KI. KI eröffnet uns Zugang zu Wissen jederzeit, kontextbezogen, personalisiert, und wir können mit diesem Wissen interagieren. Und es geht jetzt darum, genau das herauszufinden. Wie kann die Interaktion zwischen Mensch und Maschine eigentlich stattfinden? Ich weiß nicht, ob dir der Turing-Test was sagt. Mhm,
ja, ist es eine KI, ist es keine KI?
Richtig. Und davon hängt, glaube ich, auch ab, der Erfolg von dem Einsatz solcher Avatare. Wie stark nehme ich das ab, dass ich jetzt hier beispielsweise einen Coach oder jemand, der mir Wissen vermittelt, in Form eines Avatars habe und nicht eine echte Person? Und das ist der zweite Use Case. Also neben dem, dass wir medizinisches Personal schulen wollen, geht der zweite Case dahin, dass wir medizinischem Personal die Interaktion mit Menschen, also diese Interaktion schulen wollen. Das ist nämlich ein Ressourcenthema. Meistens werden Schauspieler eingeladen, die werden dann trainiert. Wie sollen sie reagieren?
Oh, die sollen mich auch mal einladen. Ich wäre echt die ideale Patientin. Ich sehe mich da schon. Ich mache das auch immer sehr gern beim Erste-Hilfe-Kurs.
Genau, das ist auf jeden Fall ein weiterer Use Case und ein, mit dem wir nicht jetzt explizit mit der LMU sprechen, sondern mit jemandem anderen, aber die kann ich hier leider nicht erwähnen. Da geht es tatsächlich darum, wie kann Avatare sozusagen in der Aufklärung und in der weiteren Aufklärung, beispielsweise beim Verlassen eines Krankenhauses, wie kann da vielleicht auch einfach ein Avatar beziehungsweise eine KI, mit der ich interagieren kann, den Ressourcenmangel, den wir einfach im Gesundheitswesen haben, auffangen.
Naja, mir fällt dazu auch ein, also smarter Ansatz, aber ich denke natürlich auch an den Effekt und die Nachhaltigkeit solcher Aufklärung. Also jeder, der ja selber in naher Vergangenheit mal im Krankenhaus war oder in einer gesundheitlich schwierigen Situation, das ist ja manchmal so wie auf Durchzug, ne? Also man wird entlassen, kriegt dann noch so eine ganze Reihe von Aufgaben mit, was man wann machen muss, welche Tropfen dann und dann oder Verbandswechsel oder, ne, gewisse Verhaltensweisen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich nicht nur in diesem Entlassungsmoment funktioniert, sondern auch nochmal remote.
Absolut. Du hast genau das Thema angesprochen, was ich jetzt sagen wollte. Wie schön ist es denn, wenn wir dann 24/7 einen Sparringspartner haben? Vielleicht sogar jemand, der mich proaktiv darauf hinweist, wenn ich entlassen werde aus dem Krankenhaus, ich bin nur auf dem Weg nach Hause, wie du sagst, ich bin mit dem Kopf vielleicht noch gar nicht da. Zwei Tage später habe ich schon die ersten Sachen verarbeitet, emotional, und dann bekomme ich plötzlich einen Hinweis von meinem Avatar, es ploppt auf meinem Handy in einer Form eine App und ich kann mit diesem Sparringspartner interagieren. Und du glaubst gar nicht, wie in ersten, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber sozusagen in ersten Versuchen, die wir gemacht haben, du glaubst gar nicht, wie häufig Menschen die Avatare als sympathischer bewerten als echte Menschen.
Aber findest du das nicht auch krass, Es gab ja sehr viel Kritik auch in der Vergangenheit an der Ärzteversorgung, dass oder überhaupt regelmäßig, dass Ärzte ja in diesem menschlichen Dialog in ihrer Ausbildung auch gar nicht so trainiert werden. Also da geht es ja ganz viel um Faktenwissen und natürlich um technische Skills und ist alles sehr technokratisch und diese wirklichen sensiblen, empathischen Gespräche, dass das gar nicht unbedingt immer so die Stärke auch in der Ausbildung ist. Und ist es nicht eigentlich besser, wenn man die Ärzte da erstmal so ein bisschen besser macht? Oder übernimmt das jetzt gleich die KI beziehungsweise der Avatar, der mithilfe einer KI dann vielleicht auch nach psychologischen Mustern und also der das ganze Wissen einer taktischen Gesprächsführung auch eingebrieft bekommen hat? Wenn wir jetzt sagen, Technologie lässt den Leistungserbringern wieder mehr Zeit am Patienten?
Genau. Das war der zweite Use Case, den wir mit der LMU gerade uns anschauen. Wie können wir sozusagen diese Ausbildung, die kommunikative, empathische Ausbildung der Ärzte verstärken durch den Einsatz von Avataren, weil der Avatar halt jederzeit zur Verfügung ist. Ich kann den schnell mal umprompten, umprogrammieren und muss nicht immer Schauspieler casten, die einladen. Und du sagst es, mehr Zeit am Patienten, mehr Zeit für die, wie ich finde, wichtigen Dinge, nämlich die Kommunikation mit den Patienten.
Gibt ja auch sehr viele positive Effekte, die sich auch auf die Physiognomie auswirken. Ja, also es ist ja nicht nur dieses seelische Gleichgewicht, sondern es hat ja auch was mit schnellerer Heilung. Also diesen psychologischen Aspekt darf man ja auch nicht unterschätzen.
Genau, und die Technologie, warum wir drüber nachdenken oder als sinnvoll halten, das beim Entlassmanagement sozusagen einzuführen, weil wenn ich dann einmal in Kontakt mit einer Maschine bin, die Maschine oder die KI, die ist dann auch diejenige, die dann nachher personalisiert sich nochmal meldet. Dafür wird auch das medizinische Personal in Zukunft keine Zeit haben, nochmal sich sozusagen zu melden, wenn die zu Hause sind.
Das ist ja auch Sektorproblematik, ne?
Also genau.
Das ist ja genau das, was man so kennt, die Übergabe von Informationen an die verschiedenen Heileinrichtungen, zum Beispiel eine Reha oder den Hausarzt. Ich habe bei meinem letzten Krankenhausaufenthalt, glaube ich, Wochen gewartet, bis der OP-Brief bei meinem Hausarzt war. Gott sei Dank hatte ich ihn selber schon in meine KI hochgeladen. Ich habe nämlich eine eigene EPA mir angelegt.
Spannend.
Ja, voll cool.
Willst du darüber mehr erzählen?
Ja, ich möchte eigentlich nicht so viel über meine Gesundheit disclosen. Nein, aber das kann ich wirklich jedem empfehlen, sich da mal mit seinen Befunden, alles, was man hat, einfach in ein Custom GPT hochzuladen. Also ich habe gesagt, die Rolle ist ein Internist mit Prävention und Longevity-Kompetenz und habe gesagt, soll man meine Blutwerte der letzten Jahre einfach wirklich kritisch unter die Lupe nehmen. Und am meisten freut sich dann mein Arzt, weil ich dann sage, ich möchte den und den Blutwert jetzt bitte nochmal kontrolliert haben oder diesen neuen Blutwert oder dieses besondere CRP. Und bin zu einem sehr smarten Patienten geworden.
Danke, dass du es von dir aus angesprochen hast. Es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, trotz der in der Presse meistens ausgelegten Datenschutzprobleme, gibt es, glaube ich, sehr in der Realität, in der Praxis einfach viele, die genauso handeln wie du. Und das ist unter anderem etwas, wo wir gemeinsam mit Wort und Bild und sozusagen dem Flying Heights Ökosystem dran arbeiten wollen. Denn wir glauben immer stärker an aufgeklärtere Patienten. Und da muss sich einfach viel ändern im Gesundheitssystem, in der Art und Weise, wie wir zwischen Patient und Fachpersonal kommunizieren und interagieren.
Ich glaube, ich habe auch den CEO von Wortbild mal auf einem Vortrag gehört, wo es tatsächlich auch darum geht, dass diese einfachen Gesundheitsskills bei vielen Menschen auch einfach nicht mehr da sind. Ja, weil zum Beispiel auch diese Familiensituation, wo die Mutter einem noch erklärt, was man bei Fieber macht und so, weil sie es halt auch von ihrer Mutter vielleicht gelernt hat. Also sind auch so Sachen, die so langsam verloren gehen in unserer Kultur, weil die Familien auch nicht mehr so eng sind, so Erfahrungswissen. Und dass viele, gerade jüngere Leute auch total überfordert sind, ne? Also mit ihrer eigenen Gesundheit smart umzugehen.
Absolut. Und trotzdem wird in Social Media sehr viel vermeintliches Wissen geteilt und das ist natürlich eine absolute Gefahr.
Absolut. Also dazu kann ich nur sagen, ich habe meinen Hundewelpen angeschafft und habe gedacht, ich könnte Hunde erziehen, weil ich einen Instagram-Feed zusammengestellt habe, der mich wirklich auf alles vorbereitet hat, nur nicht auf Hundeerziehung. Und nach 2 Wochen habe ich mir eine private Hundetrainerin genommen. Also das dazu. Gehen wir mal nochmal in Richtung LMU, Avatare, KI, also es hört sich sehr vielversprechend an. Entlassmanagementsysteme gibt's ja auch schon. Da könntet ihr ja auch dann natürlich euch gut reinflanschen, würde ich mal sagen. Aber wir sind ja in vielen Kliniken auch noch an ganz anderen Problematiken dran, ne? Also in den Universitätskliniken solche Projekte zu machen, ist ja schön und gut, aber brauchen wir nicht in den normalen Kliniken erstmal vernünftiges WLAN, bevor wir über Avatare sprechen?
Ja, absolut. Also ich glaube, in allen Bereichen haben wir in Deutschland das Thema Infrastruktur, technische Infrastruktur einfach verschlafen. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist die letzten 25 Jahre. Hoffen jetzt mal, dass sich die Politik und das Infrastrukturpaket da natürlich irgendwie rein investiert wird. Ich glaube, auch hier ist es wieder so, man kann ganz, ganz viel ändern. Man muss wahrscheinlich ganz, ganz viel ändern. Und unsere Stärke, und das ist sozusagen unser skandinavischer Ansatz, ist zu gucken, welche Dinge kann man denn kurzfristig ändern mit einem hohen Effekt. Und da gibt es so viele low-hanging fruits, wie man so schön sagt, die man direkt angehen kann.
Okay, also 3 low-hanging fruits, bitte.
Oh, das ist jetzt aber...
fies, ne?
Fies. Für welchen Bereich?
Also retten unseres Gesundheitssystems.
Also eine low-hanging fruit ist, glaube ich, die EPA. Also wir diskutieren hier über Datenschutzprobleme und es wird gezeigt, wie Hacker sich da sozusagen die Daten klauen. Aber es wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass es echt Menschenleben retten kann. Insbesondere in der Notaufnahme. Und ich glaube auch in der Notaufnahme, auch in der Triage, in den Notaufnahmen gibt es Möglichkeiten, Technologie einzusetzen. Ein zweiter Punkt, ich hatte es gerade gesagt, die ganze Dokumentation, das Entlassmanagement. Ja, es gibt da Software, aber auch dort ist eine ganze Menge zu holen, kurzfristig über einfache Möglichkeiten. Diese Avatare, von denen ich gesprochen habe, das hört sich immer nach so einem großen Projekt an. Das ist ehrlicherweise nicht so aufwendig. Dafür gibt es Technologien. Es gibt Partner wie uns, die genau wissen, wie man die Technologie einsetzt. Und das kann man relativ kurzfristig.
Wie sieht das eigentlich aus? Ist der Avatar dann wie die Oberschwester oder der Chefarzt? Also ich könnte ja von mir und von dir auch relativ schnell ein KI-Avatar, ein Video sprechen lassen. Sieht denn aus wie wir.
Richtig. Und genau da sozusagen liegt die Krux. Natürlich kann die Technologie bereits auf Basis von einem Handy-Video oder Handy-Fotos Avatare generieren. Und dann sieht man relativ schnell, das ist doch irgendwie ein Avatar. Wir haben dort Erfahrungen, wie man sozusagen wirklich die Chefärzte oder die Professoren, die Oberärzte filmt. Das ist gar nicht so unaufwendig. Das muss man wirklich mal 1-2 Tage Zeit investieren. Dann hat man aber Filmmaterial, mit dem man Avatare erstellen kann. Ich sage dir, du kannst das nicht unterscheiden, ob das ein Avatar ist oder ein echtes Video.
Sagst du das, welche Software ihr dafür benutzt?
Es gibt viel Software dafür am Markt. Natürlich eine der bekanntesten ist HeyGen.
HeyGen, ja, das benutze ich auch. Also das kann jeder mal ausprobieren übrigens. Das geht auch schon mit ganz wenig Bildmaterial und Fotos. Hat natürlich genau die Nachteile, die du gerade genannt hast. Bei Flying Health, ihr seid ja nun am Puls der Zeit. Kannst du mir sagen, was gerade die wirklichen Trending Topics im Digital Health sind? Sind das auch die Low-Hanging Fruits oder leider nicht?
In Teilen. Ein Thema, das geht jetzt aber ein bisschen weg vom Digital Health, das geht sehr stark ins Gesundheitswesen, ist, wir haben verstärkt ambulante Operationen. Und da müssen sich jetzt viele Medizintechnikhersteller überlegen, wie funktioniert das eigentlich? Also wie funktioniert auch der Zugang von Patienten zu der Medizintechnik, die größtenteils eigentlich immer nur in den Krankenhäusern selber vor Ort ist? Da haben wir auch am 25. September dazu ein Netzwerkfrühstück, wo wir uns genau mit dem Thema beschäftigen. Wie können wir sozusagen den Zugang bei verstärkter ambulanter Operation trotzdem für Medizintechnikhersteller den Zugang zum Patienten beziehungsweise vom Patienten zur Medizintechnik?
Ein Thema, was uns beide bewegt, ist ja auch Kommunikation. Also ich bin ja mit The Medical Network auch im Prinzip immer dabei mit diesem Podcast und auch für unsere Kunden tatsächlich Gehör draußen zu bekommen, für deren Technologien Vertrauen aufzubauen. Und ich finde sowieso, dass das ganze Thema KI in Deutschland auch überhaupt nicht gut kommuniziert wird. Das ist ja quasi so ein bisschen auch den privaten Unternehmen überlassen, dass sie da mal so ein bisschen Pro-Kommunikation machen. Was denkst du, warum haben wir insbesondere für Digital Health und allgemein auch für Digitalthemen immer noch so viele Wissenslücken, Vorbehalte, Missverständnisse? Warum gibt es da nicht einfach auch mehr vielleicht sogar Aufklärung vom Bundesgesundheitsministerium, große Kampagnen, die wir ja auch für HIV, für Organspendeausweis und so weiter gesehen haben. Kann man da nicht auch mal eine Lanze brechen für die EPA ordentlich?
Ja, das ist meine sehr persönliche Meinung. Ich glaube, generell fehlt uns beim Thema KI-Einsatz und Digitalisierung einfach Mut in Europa. Da sind wir weit hinterher. Meistens kommen Innovationen sogar aus Europa oder aus Deutschland. Aber ich sag mal so, die Kollegen aus dem Westen, aus den USA sind einfach kommunikativ. Die gehen halt raus. Die sind mutig. Die sind laut. Ich finde auch nicht, dass wir uns da unbedingt was kopieren oder abgucken müssen. Aber ein bisschen mehr Mut ist gut. Und ich glaube, ein Rückschlag für uns war tatsächlich die Covid-Zeit. In der Covid-Zeit wurden kommunikative Fehler gemacht und das hat einfach dazu gesorgt, dass noch mehr Misstrauen herrscht, insbesondere zwischen Politik und Gesellschaft. Das tat uns nicht so gut. Wir brauchen jetzt Vorreiter, die mutig sind und sagen, hey, doch, das geht.
Jetzt sind wir am Ende, Darius, am Ende unseres Gesprächs, aber noch lange nicht am Ende der E-Health-Revolution. Und wir wollten ja noch ein bisschen Tipps austauschen, wie wir Technologie nutzen, um uns gesund zu erhalten und möglichst viel Vitalität zu haben. Du fängst an.
Also, du hattest es vorhin schon angesprochen, Blutwerte. Ich glaube, das ist etwas, da sollten wir alle regelmäßig Blutwerte abnehmen, die Daten dann sammeln, miteinander verbinden. Man kann das im KassenGPT machen. Man kann das irgendwann, hat man auch selber gewisse Werte, auf die man achtet. Ich empfehle immer noch, mit einem Arzt, einer Ärztin oder auch anderen Therapeuten dazu zu sprechen. Also ich beobachte mein Blut sehr intensiv.
Du bist aber kein Mediziner, oder?
Nein, ich bin Wirtschaftsingenieur.
Also du kannst mit Zahlen umgehen.
Ich kann mit Zahlen
und
umgehen,
und du kannst räumlich denken.
Richtig.
Aber wie hast du die Skills angeeignet, dass du das bewerten kannst?
Ich hatte meine Kindheit über und meine Jugend über sehr intensiv Fußball gespielt. Und da bin ich frühzeitig mit dem Thema in Berührung gekommen. Unser Physiotherapeut damals war einer der ersten, die sich mit Osteopathie beschäftigt haben. Wenn ich da kurze Anekdote erzählen konnte, weil ich konnte es selber nicht glauben, aber es war für mich ein life-changing Moment. Ich hatte über mehrere Monate Knieschmerzen und der eine Orthopäde sagt, du musst unter das Messer. Da bin ich zu unserem Physiotherapeuten gegangen und der hat gesagt, 4 Wochen lang machst du jetzt mal die Ernährung, die ich dir sage. Du lässt Milchprodukte weg, du lässt Gluten weg und ich behandle dich alle 3 Tage am Knie. Ich dachte, er behandelt mich nur am Knie, er hat mich am Darm behandelt, er hat mich an der Schulter behandelt. Nach 4 Wochen waren alle Schmerzen weg. Ich musste 5 Jahre später trotzdem am Knie operiert werden, aber es war nicht mehr diesbezüglich.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich immer so, wer heilt, hat recht. Und diese holistische Betrachtungsweise, für die haben wir ja im Gesundheitssystem auch echt keine Zeit. Ja,
so genau.
Dieses Körper und Geist, was man isst, was man tut, wie man sich bewegt. Wie schaffst du es denn zum Beispiel, du trackst ja bestimmt auch deine Daten.
Ja.
Kriegst du das irgendwie hin, dass du die auch für deine, also Ärzte und Ärztinnen und Betreuer verwendbar machst und wie reagieren die da drauf?
Ja, also ich habe inzwischen dank meines Netzwerks natürlich Zugang, persönlichen, privaten Zugang zu Ärzten, mit denen gucke ich dann gemeinsam auf meine Daten. Ich habe mir da eine eigene kleine Datenbank zu Hause aufgebaut, wo ich alles sammle. Ja, das geht
cool.
Irgendwann ganz schnell, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, du hast dank deines Custom GPTs, frag doch einfach mal, ob es eine Datenbank erstellt auf Basis einer Blutwerte. Und dann kannst du direkt mit jemandem, Arzt deines Vertrauens sprechen. Einige sind offen dafür, andere eher weniger.
Ich habe noch ein bisschen das Problem, meine Daten aus anderen Devices und anderen Dienstleistern zu extrahieren und da wieder einzuspeisen. Also der Download von zum Beispiel meinen ganzen Health-Daten aus der Apple Watch und so, das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Absicht irgendwie.
Ja, da hoffe ich, dass es bald eine Lösung am Markt gibt. Vielleicht arbeiten wir da an einer Lösung.
Sehr gut. Was konkret hast du als Tipps, was du den Leuten echt mal empfehlen kannst, was sie nutzen sollen?
Meine grundsätzliche Empfehlung ist, offen zu sein und neugierig zu sein, sich die Dinge anzugucken. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht am Ende, weil ich einfach im Apple-Ökosystem agiere mit der Apple Watch. Ich hatte aber schon alles möglich. Ich habe das Whoop-Band ausprobiert. Ich hatte den Aura Ring. Und am Ende muss man so ein bisschen seinen Weg, glaube ich, finden.
Ist Bist du jetzt wieder Apple, nicht mehr Aura und nicht mehr Whoop?
Genau, weil ich feststelle für mich, ich weiß ganz gut, worauf ich achten muss bei der Ernährung, beim Schlaf. Aber das Tracken der Apple Watch einfach bei sportlichen Aktivitäten finde ich die Apple Watch immer noch am besten für mich, für meine Zwecke. Genau.
Okay, ich finde, beim Aura-Ring gibt es ja jetzt die Anbindung auch an eine Blutzuckermessung. Das finde ich jetzt wieder cool, muss ich sagen. Ja, super. Das ist jetzt ja die nächste Generation. Also das würde mich vielleicht dazu bewegen, jetzt das auch mal auszuprobieren. Ich bin im Moment auch auf Apple-Tracking. Was ich auch ganz toll finde, ist Aware. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Habe ich auch schon genutzt.
Wirklich auch in Berlin. Ja, es ist ja noch viel cooler. Du wohnst ja in Berlin. Aber man kann auch bei vielen niedergelassenen Laboren und Gesundheitseinrichtungen kann man Blut abnehmen lassen und hat dann in der App auch seine Werte. Und das finde ich wirklich sehr convenient. Und da lasse ich zum Beispiel auch immer meine Mikronährstoffe, meinen Omega-3-Index, mein Vitamin D und ja, meine Schilddrüsenwerte zum Beispiel lasse ich regelmäßig prüfen. Und das fand ich super convenient, weil ich meine, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmerin, viele Ärzte und Ärztinnen sind Unternehmer und alle, die Menschen im Gesundheitswesen arbeiten, wahnsinnig viel. Und da kommt die eigene Gesundheit manchmal zu kurz, ne? Und da geht man hin, 10 Minuten ist man wieder raus und managt da seine Daten und kann auch mit dem Arzt sprechen. Das finde ich immer ganz gut. Und gerade habe ich auch noch Sapiens getestet. Das ist auch ein ganz junges Unternehmen. Die machen Stressdiagnostik auch für Führungskräfte. Schaut euch das gerne auch mal an. Das fand ich auch von der UX ganz toll, weil ein Unternehmer eine Woche lang in einem Testverfahren zu halten, remote, dafür gibt's wirklich eine Goldmedaille, würde ich mal sagen. Und ganz tolle Erkenntnisse über Erholungs- und Stressphasen und wie man da auch intervenieren kann. Also sind nicht nur die Werte, sondern ich glaube, jetzt geht die Reise erst richtig los und ist echt super spannend.
Ja, du hattest ja gerade schon Aware angesprochen. Ich will jetzt hier nicht für einzelne Firmen Werbung machen, aber ich muss sagen, es passiert eine ganze Menge in dem Markt. Und wenn wir uns mal angucken, welche Konzepte auch auf den Markt kommen in Berlin mit Years, wo du einen ganzheitlichen Gesundheitscheck machen kannst, wo es auch eher darum geht, Werte konstant zu messen. Natürlich relativ bekannt im hochpreisigen Segment zwar, aber der Lanzerhof mit seinem Konzept. Also ich glaube, wir haben in Deutschland schon ganz viel.
Ja, aber du sagst es, also ich glaube, der nächste große Trend, das claim ich jetzt mal hier, ist tatsächlich die Demokratisierung von Gesundheit.
Ja.
Im Moment konsumieren wir ja Gesundheitsdienstleistungen, wenn wir krank sind. Und der Zugang zu Gesundheit fängt ja bei mir schon damit an, dass man in der Lage ist und ja so viel Information, Geld und Zugang hat, um selber ein smarter Patient zu werden. Das geht natürlich mit Digitalisierung viel leichter. Und wir bewegen uns jetzt wegen Technologie und Digitalisierung in die Richtung, dass es auch demokratisiert wird. Also dass jeder auch Zugang dazu hat. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Absolut, ja. Ich wünsche mir, dass Technologie halt, dass es im Mittelpunkt gestellt wird, um einfach, wie du sagst, Gesundheit, Gesundheitsinformationen, Zugang zu demokratisieren, schneller verfügbar zu machen. Ich glaube, da kann KI auch nochmal viel helfen. Aber ich wiederhole mich, wir brauchen mehr Mut, weniger Bedenken.
Wir brauchen vor allen Dingen skandinavischen Pragmatismus, hast du gesagt, Darius. Und 3 low-hanging fruits für alle, die das jetzt hier hören, sind den Einsatz von KI und Daten, besonders in der Triage, hast du gesagt, ist das extrem wichtig und aber auch, um, finde ich, in der Wissenschaft medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Wir werden Avatare sehen, die sind heute schon sehr einfach auch umzusetzen mit entsprechenden Tools, haben wir ein bisschen drüber gefachsimpelt und auch im Bereich Entlassmanagement gibt es sehr viele Möglichkeiten, Prozesse zu verschlanken und auch besser zu machen. Ja, es soll ja nicht nur effizient sein, sondern auch besser. Ich würde sagen, Darius, da haben wir doch noch was zu tun, aber das Ziel ist klar. Und in dem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, Darius Niromant.
Andrea, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. War ein super Gespräch.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.